Es ist mir eine Freude, dass wir unser Studium im Matthäusevangelium über das Leben Jesu, über seine Lehren fortsetzen können. Es ist doch erstaunlich. Ich zumindest bin völlig fasziniert, dass unser Heiland in all seinem Tun das Herz des Menschen im Mittelpunkt hatte. Er wusste ganz genau, dass im Herzen ist das Problem und im Herzen muss die Lösung des Problems hervortreten. Er verstand die Not, in der der Mensch ist. Und er begegnet dieser Not in einer wunderbaren Weise. Wir wollen heute über die Vergebung und die anderen sozusagen Götzen des Herzens sprechen. Und da das Thema sehr groß ist, werde ich mich konzentrieren auf ein paar wesentliche Dinge, die wir im Grundsatz verstehen sollen. In unserer letzten Betrachtung konnte ich nicht mehr eingehen auf die Situation des Petrus, als die Tempelsteuer eingeführt oder sie Tempelsteuer zahlen sollten. Für Jesus war es klar, dass wer Steuer zahlen soll und wer nicht. Aber der Petrus, der sehr unwissend über diese Sache war, hat voreilig gesagt, dass sein Herr die Tempelsteuer bezahlt. Und der Heiland tut dies auch. Er möchte aber dem Petrus klar machen: Du hast dich von Menschen abhängig gemacht. Du hast unvernünftig, schnell gehandelt und hast nicht überlegt, wer ist denn zuständig, eine Tempelsteuer zu zahlen und nicht. So, der Heiland lehrt den Petrus, dass wir aus der Menschenabhängigkeit herauskommen. Er tut das, was richtig ist, nicht das, was die Menschen von ihm erwarten. Aber weil der Petrus versprochen hatte, so tut Jesus dieses Wunder, in dem Petrus gehen muss und fischen. Er muss sich selbst aus der Sache wieder rausholen und Jesus hilft ihm, dass er den Groschen findet und diesen dann denen gibt, die die Tempelsteuer einholen. Es ist ein sehr schönes Ereignis, wo wir wieder sehen, wie das Herz einen Menschen betrügt, wie er sich wiederum verlässt auf das, was andere tun. Sie kommen und sagen, ja, dein Herr muss doch auch Tempelsteuer zahlen. Und der Petrus, der vorher gesagt hatte, er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat vergessen, dass die Söhne, die Kinder, doch keine Steuer zahlen. Aber all das hat Jesus genutzt, um Petrus zu helfen, zu sehen, wo sein Herz ist. Und ich denke, der Petrus hat die Lektion nie vergessen. Und ist daraus ein Mann geworden, der nicht mehr voreilig, weil das war eines seiner schnellen Dinge, voreilig reden, voreilig Entscheidungen treffen, dass er da zurückhaltender geworden ist in seinem Wesen und kontrolliert hat sein Herz, auf wen er vertraut. Die nächste Geschichte in Kapitel 18 geht wieder um das Herz. Wer ist der Größte im Himmelreich? Die Jünger hatten diese große Frage. Sie wollen gewinnen. Sie wollen an höchster Position sein. Wer will das nicht? Weil das ist doch in unserem Herzen die große Not. Wir müssen gewinnen, wir müssen den maximalen Gewinn haben. Aber Passt das zusammen? Mit wer ist der Größte? Wer hat denn den maximalen Gewinn? Und in dem Denken der Jünger hat doch der den maximalen Gewinn, der die meiste Ehre bekommt. Der hier auf der Stelle ist, ich bin Gott und ich muss geehrt, ich muss angebetet werden. Der die größte Macht hat, der ist der Größte im Himmelreich. So haben die Jünger gedacht. Und aus ihrem Herzen war ständig dieser Kampf, wer ist der Größte? Ich will ganz oben sein. Es ist eine, ich muss sagen, für den Heiland ist das sicherlich eine Herausforderung gewesen, seine Jünger in ihrem Irrtum so zu betrachten und geduldig mit ihnen umzugehen. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es in ihre Mitte und sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde in der Tiefe des Meeres. Wehe der Welt wegen der Verführungen. Es müssen zwar Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zu Sünde verführt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder als Krüppel zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und ins höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr nicht eines von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Wenn wir diese Texte betrachten, dann ist es eine Menge Information da drin. Dennoch, lasst uns sozusagen die Grundidee, die Jesus vermitteln möchte, hier herausholen. Auf der einen Seite geht er auf die Frage, wer ist der Größte, ein. Er nutzt aber diese Frage, um einen noch viel tieferen Grundsatz im Leben des Menschen zu verdeutlichen. Ein Kind ist in seiner Art, zwar auch durch die sündige Natur, immer strebsam, der Größte zu sein. Aber er nimmt es hier und sagt, werde klein, wie ein Kind. Er will sagen, der Größte im Himmelreich ist der Kleinste ist. Einfach zu verstehen? Der Demütigste ist, der am wenigsten von sich selbst hält, der ist der Größte im Himmelreich. Das ist eine Lehre, die genau das angreift, wo unser Problem im Herzen ist. Wir denken, das Größte ist das Bekommen und das Nehmen. Während der Herr sagt, das Größte ist, wenn es nicht um dich geht, wenn du lebst, zu dienen. Dann, wenn es nicht darum geht, wer soll dir Ehre geben, wer soll dich erhöhen, sondern wenn es darum geht, dass du dienst, wenn du klein bist wie ein Kind, dann bist du der Größte im Himmelreich. Ist nicht erstaunlich, dass Jesus, und ich habe mich manchmal gefragt, Herr, wie soll ich das verstehen, dass der Johannes der Täufer, sagt Jesus, ist der Größte unter denen, der von Menschen geboren ist. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer wie er. Und ich denke, wenn wir uns hier nur auf Worte stützen, dann kommt man durcheinander. Wieso ist der Kleinste im Himmelreich größer wie der Johannes der Täufer? Ich denke, was Jesus ausdrücken wollte, ist, der ist groß, der in seinen eigenen Augen klein ist. Und Johannes war in seinen eigenen Augen klein. Er sagte, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. So, der Kleinste im Himmelreich ist letztendlich der Demütigste. Oder der Größte im Himmelreich ist der Demütigste. Und Jesus verwendet diese Worte auf Johannes. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch dieses Bild mit dem Kind. Weil Jesus geht und sagt, wer nun sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und hier geht es ja darum, ein Kind ist klein, ein Erwachsener ist groß. Und er sagt, wenn du so klein wirst wie das Kind, wie? An Statur? Nein. Sondern in der Ansicht über dich selbst. Was hast du für eine Einsicht, wie groß du bist? Wie wichtig du bist? Wie unaustauschbar du bist? Ist das nicht unser schlimmes Herz, das so denkt? Sagt ihr Jünger, ihr wollt hoch hinaus. Ihr wollt ganz oben sein. Ja, wer oben sein will, der kann oben sein. Aber das Oberste ist der, der am niedrigsten ist. Das ist für unser egoistisches Herz, für das, dass wir immer den Gewinn darin sehen, in dem, wer wir sind. Das heißt, wie viele Menschen uns anhimmeln oder wie erfolgreich wir sind, wenn in unseren Augen ist das, was Jesus sagt, genau das umgekehrt. Es fehlen mir manchmal die Worte, um das wirklich zu erklären, was Jesus hier sagt. Wenn ihr euch runterkommt zu einem auf der Ebene eines Kindes, im Körper oder im Geist, natürlich im Geist, dann seid ihr die Größten im Himmelreich. Es ist eine Antwort, die, ich weiß es nicht, ob die Jünger sie zu der Zeit verstanden haben. Und ich weiß nicht, ob wir sie verstanden haben, dass der Größte im Himmelreich ist der, der von sich am wenigsten hält. Leicht? Ich denke, das ist kein leichter Kampf. Zu erkennen, dass wir nur ein Kanal sind, dass wir nur ein Geschöpf Gottes sind, das da ist, um zu dienen. Und je größer der Dienst ist, umso größer sind wir. Aber dienen war zur Zeit Jesu das der Sklaven. Er war nicht der Könige. Im Palast wurde man bedient. Der Sklave war doch nicht der Größte. Und Jesus sagt, der Sklave, der Diener, ist der Größte im Himmelreich. Oh, ich hoffe, wir begreifen es, dass wir es irgendwie in unser Herz schreiben. Umso demütiger und selbstloser wir sind, umso sehr wachsen wir an Größe im Himmelreich. Umso größer sind wir im Himmelreich, umso kleiner wir uns auf Erden halten. Ja, wir haben eine große Aufgabe. Wir sind gerufen, um das Evangelium der ganzen Welt zu bringen. Aber wir sind gerufen als Knechte. Die das tun, wozu sie gerufen sind. Die Aufgabe ist groß. Das Werkzeug ist klein. Es ist nicht leicht, wenn ich es mir so in meinem Herzen vorstelle und ich merke den Kampf in mir, dass ich möchte, dass es umgekehrt ist. Und jetzt kommt Jesus und nutzt diese Frage, um zu zeigen, dass es eine Gefahr gibt, in dem Groß sein zu wollen. Er sagt, wer diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft wird in der Tiefe des Meeres. Was meint Jesus? Wie kann man einem Kind zum Anstoß werden? Wie kann man einem dieser Kleinen zum Anstoß sein? Und jetzt könnte ich hier wirklich stundenlang sprechen, wie Erwachsene, wie Eltern ein Anstoß sind für ihre Kinder, durch ihr Wesen, durch ihr Handeln, durch ihre Dominanz über sie. Das ist ein großer Anstoß, den die Erwachsenen sind für die Kinder, weil sie helfen den Kindern nicht in ihrer Not, sondern sie bestätigen noch den Egoismus im Kind und fördern es, indem sie die, die höher sein sollten, das heißt die, die erwachsen sind, sollten eine andere Einstellung haben in ihrem Wesen. Sind wir uns bewusst des Einflusses, den wir haben auf andere? Ist es uns klar, dass unsere Kleinen uns alles nachmachen? Sind wir dessen bewusst? Weil Jesus sagt, wehe der Welt wegen den Verführungen. Es kommt Verführung, aber wehe den, durch den sie kommt. Und wo steckt die Ursache der Verführung? Sie steckt darin, dass ich in meinem Herzen die Größe vertausche, dass ich denke, jemanden zum Diener zu machen ist groß und nicht, dass ich diene, ist groß. Jesus ist sehr, sehr streng hier, denke ich, weil es geht ja um Leben und Tod. Der Verführer hat eine Verantwortung, die wird Gott ihm nicht aus seiner Hand nehmen. Es wird keine Entschuldigung geben für die, die die Kleinen, die noch nicht wussten, wie das Leben geht, verführt haben zum falschen Tun. Und jetzt kommt natürlich dieses Bild der Hand und des Auges, dass Jesus sagt, lieber sollen wir es ausrupfen, abschneiden und als Krüppel ins Königreich Gottes gehen, als dass wir nicht hineingehen. Und wieder erfordert es den Geist Gottes, um diese Texte zu begreifen. Worum geht es denn? Es geht doch, der Arm und das Auge sind Bilder. Und wir haben ja das Auge schon immer wieder gesehen. Was ist das richtige Auge? Was ist das falsche Auge? Jesus benutzt das Auge als die, wer bin ich? Der Ursprung unseres Handelns. Und der Arm ist das, wodurch wir es tun. Und so möchte er hier klar machen, wenn deine Hand, und hier könnten wir sehen, deine Wünsche, das, was du dir wünschst, dir im Weg stehen, ins Himmelreich zu kommen, dann haue deine Wünsche weg. Es ist besser, dass du das, dein Hoch hinaus sein gehen wollen, erniedrigen bringst und hineingehst ins Reich Gottes. Ohne dass du deine großen Wünsche erfüllt haben willst, so lass sie zur Seite, weil sie verführen dich, dass du das Reich Gottes verpasst. Ich würde den Hand als den Willen oder die Wünsche, die wir so haben in unserem Leben, wo Gott sagt, wenn du im Konflikt bist mit dem Reich Gottes und du willst zum Beispiel reich werden an irdischen Gütern, dann verzichte auf diesen Reichtum, damit du ins Reich Gottes eingehst, sonst gehst du ganz verloren. Oder wir haben Wünsche in unserem Herzen, die, ich sage, uns auf dem Weg zur Erlösung stoppen. Wir wollen was Gutes, aber es ist nicht das, was uns hineinbringt. Dann sollen wir das verzichten drauf. Weil im Verzicht auf das weniger Gute, auf das, was im Weg steht zum Himmelreich, werden wir, ja, wir können nicht alles haben auf dieser Welt, aber wir erreichen, ins Reich Gottes einzugehen. Es ist nichts anderes als, willst du groß sein, werde klein. Weil dadurch erreichst du das Ziel. Und dasselbe ist mit dem Auge. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, das heißt, wenn deine Wünsche da sind, die nicht göttlich sind, wenn dieses schlimme Ding hier dich verführt, dann reiß es weg. Dann reiß die Wurzel der Verführung weg. Es ist ja interessant, dass Jesus hier nicht sagt, dass die Verführung von außen kommt, sondern er sagt, wenn dich deine Hand verführt zur Sünde und wenn dich dein Auge verführt zur Sünde, das ist genau in dem, was Jakobus erklärt und sagt, dass die Versuchung zur Sünde von unseren Wünschen kommt, aus den Bedürfnissen unseres Herzens, die aber fehlgeleitet werden durch unsere sündige Natur. Ein jeder wird versucht von seiner eigenen Lust. Und wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und Jesus spricht hier vom Ursprung. Das sind unsere Wünsche. Unser Machtgehabe über andere ist Sünde. Deshalb muss es ausgerissen werden. Es muss wegkommen aus unserem Leben. Der Grundsatz ist in uns, der uns zur Sünde verführt. Deshalb muss etwas aus uns wegkommen. Es ist dasselbe Bild wie das Opfer, wie die Beschneidung. Nur spricht hier Jesus von der Beschneidung des Herzens. Es muss etwas aus uns weg, damit wir aufhören zu sündigen. Wir müssen die Dinge, die uns verführen, die sind in uns. Aus unserem Herzen kommen die Gedanken des Ehebruchs, des Mordens, des Anklagens. All das ist in unseren Herzen drin. Es muss ausgerissen werden, denn es verführt uns zur Sünde. Ohne dass das ausgerissen wird, kommen wir nicht ins Himmelreich. Es sind fantastische Texte, wenn man sie versteht. Aber ich muss sagen, ich bin auch nur und kratze an der Oberfläche von den tiefen Worten, die Jesus hier den Jüngern vermittelt und uns. Und wir verlieren die Zeit, und das muss ich hier manchmal erwähnen, Bücher zu studieren und wer weiß, wo hineinzuschauen, aber uns das Wort Gottes zu nehmen und tagelang an so einem Absatzplatz zu sitzen und zu sagen, Herr, ich muss es doch verstehen, was du mir sagst. Das tun wir nicht. Da sind wir zu oberflächlich. Da gehen wir nicht ein auf dieses große Wort, das uns der Heiland hier gegeben hat. Es muss etwas heraus aus uns genommen werden, aus unserem Herzen, aus unserem Willen, das, was uns hindert, ins Reich Gottes einzugehen. Und das ist diese Fehlkalkulation. Wir wollen groß sein. Es ist nicht schlimm, es groß sein zu wollen. Aber der Größte ist der Kleinste. Das ist das Problem. Dass wir die Kalkulation verfehlt haben, dass wir groß sein wollen, das ist von Gott gegeben. Aber wir haben nur nicht verstanden, was ist groß zu sein. Groß zu sein ist der, der dient. Und Jesus Christus ist gekommen. Er ist der Größte. Und warum ist er der Größte? Weil er sich erniedrigt hat und ein Diener geworden ist. Das ist die Größe, nach der wir trachten sollen. Und da, dass wir dahin kommen, muss aus uns etwas entfernt werden. Etwas muss rausgerissen werden. Etwas muss weg, sonst werden wir nie in der Lage sein, das Himmelreich zu erreichen. Es muss das Herz verändert, erneuert. Das Alte muss weg und ein Neues muss eingepflanzt werden. Und in diesem Zusammenhang geht es weiter mit der Geschichte der Erlösung. Jesus sagt, ich kümmere mich um eine Person, genauso wie ich mich um 100 Personen kümmere. Und der in Not ist, hat meine erste Aufmerksamkeit, nicht der nicht in Not ist. So viel möchte ich erwähnen zu dem des Gleichnisses vom verlorenen Schaf. Und vielleicht enden wir mit diesem Text, diesen Abschnitt. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines von diesen Kleinen verloren geht. So, Jesus ist immer noch bei der ersten Frage, wer ist der Größte? Er ist immer noch mit diesem Kind im Arm und erklärt die Dinge. Der ganze Abschnitt geht um dieselbe Sache. Hier in der Luther-Übersetzung haben die Überschriften, aber lasst uns nicht von den Überschriften uns verführen. Die sind manchmal gut und manchmal sehr schlecht getan. Sie sind da menschlich hineingesetzt, um so ein bisschen einen Abschnitt und Überblick zu haben, ist nicht schlecht. Abschnitte, nur wäre es auch gut, wenn man die Dinge im Zusammenhang sehen würde und sie nicht abschneidet, eins vom anderen. Weil Jesus spricht immer noch von Vers 1 bis zu Vers 14 von derselben Sache. Und er erwähnt dieses Gleichnis von den 99 Schafen, die er zurücklässt und kommt auf diese Erde, um zu zeigen, wie wichtig ihm die Kleinen sind. Und da meint er nicht nur die Kleinen im Kleinen, sondern er meint auch die Menschen, die sich erniedrigen, die klein werden in ihren eigenen Augen. Damit sind sie aber sehr groß in Gottes Augen. Und ich möchte das auch begreifen. Ich möchte groß sein in Gottes Augen und ich möchte klein sein in Gottes Augen. Und wenn mir etwas wirklich beeindruckt, in der Geschichte des Königs Saul, dann ist es, dass Gott, als Saul sich als klein sah in Gottes Augen, war er der Größte im Reich. Aber als Saul sich groß sah in seinen Augen, dann wurde er von Gott verworfen. Und es steht so deutlich dort im Samuel beschrieben, als du klein warst in deinen eigenen Augen, warst du erfolgreich. Jetzt, wo du dich erhöht hast, bist du verworfen. So, Gott möchte, dass wir klein uns sehen in unseren eigenen Augen, weil dadurch werden wir unseren Zweck und Sinn im Leben erfüllen, im Dienst. Unser Egoismus will, dass wir groß sind in unseren Augen, damit andere uns dienen. Das muss weg. Und ihr merkt, ich wiederhole mich, ich möchte, dass wir das verstehen und ich will es, dass auch ich es verstehe und es eingeprägt wird in mein Herz. So ist auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins von diesen Kleinen verloren geht. Das ist ein ernster Aufruf an seine Jünger. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht ein Anstoß seid für diese Kleinen. Des Vaters Wille im Himmel ist die Erlösung dieser Kleinen. Also was macht ihr mit ihnen? Wie geht ihr um? Sind sie eure Diener oder dient ihr? Nutzt ihr sie aus? Wie geht ihr um mit diesen Kleinen? Der Größte im Himmelreich ist der, der am wenigsten von sich hält. der ist der Größte. Und der ist auch derjenige, der nicht rücksichtslos mit den Kleinen umgeht, der aufpasst, weil Kinder sind empfindlich, sie haben auch ein Ich und man muss ihnen helfen, ihnen kein Anstoß zu sein und ihnen zu dienen, bis sie das Ebenbild, das wir ihnen vorleben, auch tun. Ich möchte damit diesen Teil abschließen, aber nicht den Gedanken zur Seite legen, weil im nächsten Teil geht es um die Sündenvergebung. Und das ist der Hauptteil, dem ich mich widmen möchte in dieser Betrachtung. Dass wir verstehen, auch die Sündenvergebung ist letztendlich nur möglich, wenn etwas aus unserem Herzen herausgerissen wurde. Wenn wir klein sind in unseren Augen, dann sind wir fähig zu verstehen, was Sündenvergebung ist. Und Sündenvergebung zu praktizieren, so wie sie auch zu praktizieren ist. Wir haben das Gleichnis des Schalksknechtes. So sieht, kommen wir jetzt hier in Matthäus 18, ab Vers 15. Wie soll man sich verhalten mit Menschen, die gegen uns einen Fehler tun? Sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Es geht also hier um die Erkenntnis, dass man sieht, dass jemand in Sünde fällt und wie man ihm helfen soll daraus. Viele nutzen das für gewisse Situationen und ich denke, es ist ein großer Grundsatz darin, aber auf diesen Grundsatz kann ich jetzt hier wegen der Zeit nicht eingehen. Ich möchte an sich zu dem Gleichnis kommen von dem Knecht, der nicht vergeben hat. Es ist alles im Zusammenhang Studiertes. Es ist immer derselbe Grundsatz, den Jesus äußern möchte. Und diesen Grundsatz möchte ich auch auf der Tafel anmalen. So, der eines der schwersten Probleme, die der Mensch hat, die ihn auch krank machen, ist, wenn er denkt, er ist ein Opfer anderer. Und gleichzeitig, das sind, wenn andere uns was schulden. Wenn andere uns etwas schulden, dann sind wir Opfer unserer selbst, wir gehen kaputt daran. Andere haben uns einen Fehler gemacht. Wer auch immer klein, wenn er klein ist, ist das nicht so ein Problem, aber wenn wir diesen Fehler, den uns andere gegenüber getan haben, sehr groß ist, dann bleiben andere unsere Schuldner. Und sind wir Opfer der bösen Taten anderer und sehen es so in unserem Geist, dann machen wir uns sehr krank. Das heißt, die Menschen, die Opfer sind, und es gibt hier diese zwei Kategorien. Einmal, du bist Opfer, was andere getan haben. Das heißt, andere stehen in deiner Schuld. Andere stehen in einer Schuld und solange andere in einer Schuld stehen, wenn die Schuld sehr hoch ist, ist es kein Wunder, dass du krank bist. Jeder, der Schuldner hat, je größer die Schuldner ihm gegenüber sind, umso kränker ist er. Und dann gibt es die andere Seite, wo der Mensch in dem Sinne nicht Opfer ist, aber das ist auch ganz trickreich, wo er denkt, er ist Täter. Und dadurch, dass er denkt, er ist Täter, macht er sich Gewissensbisse. Aber Gewissensbisse sind genauso schädlich, wie wenn andere in unserer Schuld stehen. Weil jetzt denken wir, wir stehen in der Schuld anderer, aber wir denken nur, wir stehen in der Schuld anderer, weil die anderen uns jetzt nicht mehr lieben können, weil wir ihnen etwas Böses angetan haben. Beides dieser Denkweisen ist tödlich, weil beide Denkweisen sind aus dem Irrtum unseres Herzens. Sie kommen aus dem Bösen, aus dem falschen Augen. Das heißt, wenn du Täter bist und denkst, du schuldest anderen etwas, kannst aber diese Schuld nicht mehr gut machen. Das sind die Gewissensbisse. So, ich schulde anderen etwas. Kann aber die Schuld nicht mehr gut machen. Das ist eine ganz, ganz tödliche Sache. Gewissensbisse sind sehr, sehr tödlich. Ich konnte sie sehen, wie stark sie sind. Sie sind noch tödlicher, wie dann, wenn man Opfer sind. Wenn wir denken, andere schulden uns etwas und sie können das nicht wieder gut machen. Vielleicht ist das noch der Zusatz, den wir im Denken hinzufügen sollen. Das heißt, andere schulden uns etwas, aber die Tat ist vorbei, der Schaden ist vollzogen, er ist nicht wieder gut machbar. Das ist der erste Punkt, der uns krank macht, oder eines der, und das andere ist der andere Punkt. Beides ist grottenfalsch. Weil wäre es nicht falsch, würde es uns nicht krank machen. Es ist also eine Sichtweise über Dinge, die richtig scheinen zu sein, und dennoch sind sie falsch. Ich konnte das am Körper entdecken, und ich erwähne es ja immer wieder. Ich hatte diese Woche eine 80-jährige Patientin, und sie hatte eine Narbe auf ihrer linken Stirn, auf der Schläfe, weil sie hat vor einigen Monaten eine entzündliche Krankheit bekommen, Arteritis temporalis. Das heißt, das ist eine gefährliche Krankheit, man kann erblinden, es geht alles sehr schnell. Und sie ist mit großen Schmerzen auch verbunden. Und diese Krankheit kam auf ihrer linken Stirn- und Schläfenseite. Und sie war natürlich bei mir nicht wegen dieser Krankheit, sondern einfach wegen ihrem Gehör. Aber ich konnte es nicht lassen, sie dennoch zu fragen, was passiert ist. Und dann erzählte sie mir die Geschichte. Sie hat 6 Jahre lang ihren Mann gepflegt. Ihr Mann war dement geworden und sie wollte nicht, dass ihr Mann irgendwo in einem Heim stirbt, sondern zu Hause. Also hat sie sich aufgeopfert für ihn. Und er starb im letzten Jahr. Und es ist fast ein Jahr lang her, ja, ein Jahr ist her, seitdem er gestorben ist. Und sie sagte, sein Tod hat mich eher erleichtert, weil es war ja sehr große Mühe, mit einem dementkranken Menschen da zurechtzukommen. Es überfordert sehr häufig die Kraft eines einzigen Menschen, rein physisch, Tag und Nacht, für den anderen da zu sein. Aber ich sagte, dann könnte sie doch nicht krank werden, wenn sie erleichtert ist. Und dann erzählt sie mir, dass sie zwar alles getan hat für ihren Mann, aber sie sagt, sie war innerlich sehr aufgebracht, sehr wütend über die Situation. Sie hat gehadert. Sie hat es nicht getan mit einem guten Herzen. Sie hat ihre Pflicht getan, aber sie hat sie nur als Pflicht getan. Und jetzt macht sie sich Gedanken, warum hat sie das nicht aus Herzen getan und nur aus Pflicht? Warum war sie wütend, während sie es getan hat, und nicht liebevoll? Und jetzt lebt sie in schlimmen Gewissensbissen ihrem Mann gegenüber und denkt, dass das ihr jetzt ein Nachteil ist. Sie hat Gewissensbisse, dass sie die Arbeit, die sie getan hat, nicht von Herzen getan hat. Und dass, wenn ihr Mann das jetzt wüsste, dann würde das ja was bedeuten? Wie würde er sie anschauen? Liebevoll? Würde er dankbar sein für ihren Dienst? Oder würde er undankbar sein für ihren Dienst? Und sie denkt natürlich, wenn der Mann sehen würde, aus welchem Herzen sie es getan hat, er undankbar wäre. Und damit hätte sie natürlich einen Nachteil in seinen Augen. Und damit hätte sie weniger von ihm die Liebe. Und so ist dieser schlimme Gedankengang im Herzen des Menschen. Und sie hat furchtbare Gewissensbisse, die ihren Körper zerstören. Weil sie ihre Gewissensbisse zu ihrem Mann gegenüber hat, nicht gegenüber Gott. Menschen, wenn wir nicht den Grundsatz verstehen, und es ist ein ganz einfacher Grundsatz, und es gibt keine Veränderung in dieser Sache, weil es ist die absolute Wahrheit. Jede Tat, die wir tun, tun wir Gott gegenüber. Ob wir sie richtig oder falsch tun, sie ist immer im Verhältnis Gott gegenüber getan. Weil wir ja alle Gottes Geschöpfe sind. Er hat uns mit einem Sinn erschaffen. Deshalb sind unsere Taten nicht in Bezug auf andere, sondern immer in Bezug auf Gott. Deshalb sagt Jesus ja auch in dem Beispiel, das wir davor gesehen hatten, dass Gott es ist, der den Menschen, der ein Anstoß ist für die Kleinen, verurteilen wird. Weil wir handeln ja gegenüber den Kleinen, nicht gegenüber den Kleinen, sondern gegenüber Gott. So lasst uns diesen Grundsatz aufschreiben und ihn verstehen für alle Zeiten. Alles, was wir tun, tun wir Gott an, könnte ich sagen. Weil ihm gehört alles und wir gehören ihm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist im Ersten egal. Der das Gute tut Gott gegenüber, sagt der Paulus in Kolosser 3, der wird ererben die Vergeltung, die von Gott kommt. Das heißt, das Erbe, wir werden das ewige Leben und die Ewigkeit haben, Gottes Willen weiterzutun. Wer aber das Unrecht tut, der wird Unrecht als Konsequenz erleiden. So, alles, was wir tun, tun wir Gott an. So, wenn wir, deshalb ist der Text in Kolosser 3 am Ende, die zwei, drei letzten Verse in diesem Kapitel, ich weiß es nicht genau, wo er sagt, alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wofür tun wir und pflegen wir einen lieben Menschen? Um des Menschen willen oder um Gottes willen? In wessen Dienst stehen wir, wenn wir die Pflege vollbringen? Nun, wenn wir denken, wir stehen, um einem Menschen zu gefallen, weil wir dessen Anbetung brauchen, weil wir dessen Anerkennung brauchen, weil wir dessen Liebe brauchen, dann dienen wir Menschen und sind Sklaven von Menschen. Aber das ist ein Irrtum. Wir können alles, was wir tun, nur Gott gegenüber tun. Deshalb macht uns die Bibel deutlich. Der Geist Gottes durch Paulus spricht eine Sprache, die ist fantastisch, wunderbar. Alles, was ihr tut, seid euch bewusst, tut es von Herzen als Gott und nicht den Menschen, weil die Vergeltung, die Belohnung kommt von Gott, nicht von einem Menschen. Ein Mensch wird nicht richten über uns, sondern Gott wird entscheiden, wie, warum wir unsere Taten getan haben. So, lasst uns das ein für alle Mal klar sein. Ein Vater, der sein Kind missbraucht, handelt Gott gegenüber falsch, nicht gegenüber dem Kind. Können wir das begreifen? Ich hoffe, wir haben es verstanden. Jesus sagt, der einem dieser Kleinsten etwas antut, der ist wert, dass ein Mühlstein an seinen Hals angehängt wird, dass er versinkt, weil er tut Gott was an und Gott wird ihn richten, nicht der Kleine. Der Kleine ist jetzt sozusagen Opfer, aber er tut das, was er dem Kleinen antut, Gott gegenüber an. Wenn das die Menschen wüssten, dann würde so mancher sich enthalten, würde so mancher kämpfen mit seiner schlimmen Lust, weil er würde dann verstehen, vor diesem Kleinen muss ich mich nicht verantworten. Dieses Kleine wird nicht mich richten, aber Gott wird mich richten, weil die Tat, jede Tat ist an Gott getan. Weil Gott alles besitzt, ist alles an Gott getan. Derjenige, der an einem Menschen falsch handelt, handelt an Gott falsch. Deshalb identifiziert sich hier Christus und sagt, wer diesem Kleinen etwas antut, der tut es mir an. Können wir die Tiefe verstehen des Ganzen, obwohl sie ganz einfach ist? Wir tun in allem, was wir tun, ob gut oder schlecht, im Verhältnis zu Gott. Weil er wird uns entweder den Lohn geben oder er wird uns das Unrecht auf den Kopf setzen zur Verdammnis. Das muss uns klar sein, muss uns ohne Wenn und Aber bewusst sein. Durch Gottes Gnade müssen wir uns das Rechenschaft geben. Alles, was wir tun, tun wir Gott an. Und alles, was uns die Menschen antun, tun sie wem an? Alles, was uns die Menschen antun, tun sie wem an? Ich hoffe, ihr kennt die Antwort. Alles, was uns die Menschen antun, tun sie Gott an. Wenn wir diese Wahrheit begreifen, hätten wir eine Menge, oder nicht vielleicht sogar, alle unsere Probleme gelöst. Wir könnten alles, was wir falsch getan haben, wegtun und alles, was Menschen uns falsch angetan haben, würde verschwinden und wäre keine Last mehr für uns. Wir wären weder Opfer noch Täter. Wir wären nicht mehr Menschen, die in einer dass andere in einer Schuld zu uns stehen, die sie nicht reparieren können. Und wir wären nie in der Schuld anderen, ohne dass wir sie reparieren könnten. Die Reparatur hat Christus durch das Kreuz geschafft. Die Möglichkeit, dass wir erlöst werden, sind die zwei Dinge, die Vergebung und die Vergebung ist der Grundsatz Gottes. Er hat sie erfunden, weil nur Gott der ist, der vergeben kann. Ihm wurden alle Taten angetan. An ihm haben wir alle gesündigt. Deshalb findet er ein Mittel, um uns aus der Schuld, aus den Schaden, den wir ihm verbracht haben, rauszuholen. So, Vergebung bedeutet, bevor wir den Grundsatz der Vergebung ansehen, lasst uns nochmal wiederholen. Alles, was uns angetan wurde oder alles, was anderen angetan wurde, wurde Gott angetan. Deshalb, wenn alles Gott angetan wurde, stehen alle Menschen in Gottes Schuld. Ja. Weil sie alle Gott Schaden angetan haben. Sie haben Gott geschädigt. Ob an ihrem eigenen Leib oder am Leibe anderer, sie haben Gott Schaden angetan, weil sie gehören Gott. So stehen alle Menschen in Gottes Schuld, sie haben Gott geschädigt. Was bedeutet das? Das bedeutet der Tod. Der Preis für den Schaden kann nur der Tod sein. Deshalb sagt Gott, wenn die Menschen in meiner Schuld bleiben, haben sie keine Wahl, sie müssen sterben. Jeder, der Gott Schaden tut, muss sterben. Weil man kann nicht in einem Umfeld leben, das heilig und gerecht ist, und Schaden tun. Das geht nicht. Deshalb, das Leben geht nur dort und funktioniert nur dort, wo keine Schäden sind. Und deshalb folgt dies. Der Sünde sollt ist der Tod. So, wenn Gott nicht die Vergebung erfindet, dann sind wir alle tot. Haben wir nie eine Chance zum Überleben. Deshalb erfindet er die Vergebung. Und die Vergebung sagt Folgendes. Sie sagt, ich nehme den Schaden, welchen du mir gemacht hast, von dir weg. Ich nehme den Schaden einfach von dir weg und ich lege ihn vorübergehend auf Christus. In dem Moment, wo Gott den Schaden, die Sünde, die wir getan haben, den Schaden, den wir ihm produziert haben, von unserem Konto wegnimmt, legt er ihn vorübergehend auf Christus. Das vorübergehend, wisst ihr warum? Weil Vergebung ist nicht das Ziel der Erlösung, sondern dass wir keinen Schaden mehr Gott zufügen. Das ist das Ziel der Erlösung. So, er legt es auf Christus und damit sagt er zu einem jeden von uns, du hast mir keinen Schaden mehr getan. Folgend, du stehst nicht mehr in meiner Schuld. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung, wie Gott sie tut. Er nimmt mir den Schaden weg, weil ich tue es ja aus Unkenntnis, aus nicht, weil ich es will, und er legt den ganzen Schaden auf Christus vorübergehend, damit ich lernen kann, Gott keinen Schaden mehr zu tun und damit erlöst werde. Weil der Sinn der Vergebung ist nicht nur ein Freispruch, sondern dass ich verändert werde, um keinen Schaden mehr zu tun. Und jetzt gucken wir uns das, den Schalksknecht an. Der Knecht in Matthäus 18, dem wird eine riesige Menge von Gott weggenommen und vergeben, weil er hinschreit, sich hinsetzt und, oder hinbeugt und sagt, ich habe Gnade mit mir, ich zahle dir alles. Gott, der das in diesem Gleichnis der Herr ist, der barmherzig ist, der vergibt dem Schalksknecht. Und er gibt ihm jede, er nimmt alle Schaden von ihm weg und sagt, du bist frei. Jetzt geht aber dieser selbe Knecht und hat einen Schuldner. Der schuldet ihm ganz wenig. Aber er sagt, du hast mir den Schaden getan und weil du mir den Schaden getan hast, musst du bezahlen und ich schmeiß dich ins Gefängnis, bis du nicht alles bezahlst. Warum, als die Knechte des Herrn hören, dass dieser Knecht so umgegangen ist, warum sagen sie es ihrem Herrn und warum zitiert dann der Herr den Knecht wieder zurück und sagt, warum hast du nicht barmherzig gehandelt gegenüber dem anderen, so wie ich barmherzig gegenüber dir war? Und weil du nicht barmherzig warst gegenüber dem anderen und hast Schaden getan an mir, deshalb kommt deine ganze Schuld auf dich zurück. Wenn Vergebung nicht zur Veränderung des Lebens führt, ist Vergebung keine Vergebung. Das müssen wir kapieren. Der Knecht sollte Barmherzigkeit lernen. Er sollte verstehen, der andere hat den Schaden nicht an ihm getan. Wie hätte der Knecht, wie hätte der Mensch vergeben müssen? Wie hätte der handeln müssen mit dem, der ihm was schuldet? Er hätte doch sagen können, oh, mein Lieber, du hast mir keinen Schaden mehr getan. Du hast mir keinen Schaden mehr getan. Ich gehöre nicht mir. Und mein Schaden, mein riesiger Schaden ist weg. Gehe doch und versöhne dich mit Gott, denn alles ist durch ihn möglich. Aber nein, er sagt, nein, du schuldest mir etwas. Und er verlangt, dass die Schuld, die an ihm getan wurde, bezahlt wird. Du hast mir keinen Schaden mehr getan. Du stehst nicht mehr in meiner Schuld. Der Knecht sollte Barmherzigkeit lernen. Barmherzigkeit kommt doch nur dann zustande, wenn ich sehe, dass der, der an mir geschadet hat, sich selbst geschadet hat. Können wir das verstehen? Ja, Gott tun wir einen tatsächlichen Schaden an, aber er kann verlieren, er kann den Schaden reparieren. Wenn wir denken, dass der Schaden an uns getan ist, dann ist er irreparabel. Aber durch Gott, wenn wir verstehen, dass jeder Schaden Gott angetan ist, ist der Schaden reparabel. Es ist, ich kann aus jeder Schuld herauskommen und ich kann aus jedem Gewissensbiss herauskommen, weil ich kann es lösen. Ich habe der Patientin erklärt, dass sie nicht gegenüber ihrem Mann gehandelt hat, sondern Gott gegenüber. Und Gott lebt. Und sie kann Gott bitten, dass er ihr vergibt, dass sie es nicht aus der richtigen Haltung herausgedient hat. Und dann ist der Schaden weg. Die Gewissensbisse sind weg, weil sie sind nicht mehr gegenüber einem Menschen, sie sind gegenüber einem Gott gewesen und Gott hat eine Lösung für meine Gewissensbisse da. Und Gott hat also auch eine Lösung für die Menschen, die mir großen Schaden zugefügt hat, weil er hat den Schaden auf sich genommen und er sagt mir, mein Kind, nicht du wurdest geschädigt, ich wurde geschädigt, lass mich um den Schaden kümmere, den dir der andere angetan hat. Warum können wir nicht vergeben? Warum denken wir, der Schaden wurde uns angetan? Weil wir denken, ich bin Gott. Weil wir denken, mir hat man geschädigt. Nein, mir hat man nicht geschädigt, als man mich gequält hat oder missbraucht hat oder belogen hat oder bestohlen hat. Man hat Gott bestohlen und jeder, der Gott bestiehlt, steht in der Schuld Gottes und unter dem Verdammungsurteil Gottes. Also, mit wem soll ich Barmherzigkeit haben? Mit mir, der ich frei bin, oder mit dem, der den Schaden getan hat? Es ist doch offensichtlich, Vergebung muss aus Barmherzigkeit zu dem Täter kommen. Weil man verstanden hat, der Täter hat sich selbst geschadet. Jesus hatte dieses Bewusstsein. Er wusste, der den Kleinen verführt, der hat den Tod, nicht der Kleine. Er wusste, der ihm was antut, tut seinem Vater etwas an, nicht ihm. Deshalb wusste er, dass die ihn kreuzigen, unter dem Verdammungsurteil Gottes stehen und nicht er. Er hat keinen Schaden erlitten, dadurch, dass er gekreuzigt wurde. Die ihn gekreuzigt haben, haben den Schaden. Sie tun eine unvergebbare Sünde. Weil sie werden alle auferstehen, noch bevor Jesus kommt in den Wolken des Himmels, um zu sehen, was sie getan haben. Lasst uns doch Mitleid haben mit dem Sünder, weil wir ja auch so große Sünder sind. Wir mögen nicht dieselbe Tat getan haben, die ein anderer getan hat, die vielleicht groß ist in den Augen der anderen Menschen. Aber wir sind alle Sünder und eine einzige Sünde, ein einziges schlechtes Wort ist doch genauso schädlich wie etwas, was da draußen man alles tun kann, Böses. Lasst uns verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass die Liebe Gottes unsere Herzen ergreifen muss und wir die Wahrheit erkennen, wer wir sind. Dass wenn wir Gottes Geschöpfe sind, dann können wir seine Liebe nehmen. Dann werden wir erkennen, wenn andere uns schaden, dass sie Gott geschadet haben. Und dann werden wir wie viel Mal vergeben können, ständig vergeben können, weil wir sind ja ständig barmherzig dem Schädiger gegenüber und nicht barmherzig gegenüber mir. Ich stehe nicht in der Selbstmitleid, sondern ich stehe im Mitleid gegenüber anderen. Wollen wir diese Lektion verstehen? So wie ich Barmherzigkeit an dir ausgeübt habe, sagte Gott im Gleichnis, hättest du nicht auch Barmherzigkeit ausüben sollen, dem, der an dir geschadet hat. Ja, es stimmt, du hast mir Schaden getan, aber ich habe ihn dir weggenommen. Den du dir geschadet hat, der hat dir nicht geschadet, der hat auch mir geschadet, könntest du ihm dann nicht barmherzig sein, so wie ich barmherzig bin. Ohne Barmherzigkeit, ohne Liebe gibt es keine Vergebung. Wenn ich nicht vergebe und sehe, dass der andere in der Not ist und nicht ich, dann ist Vergebung eine Lieblosigkeit. Dann vergebe ich, damit es mir gut geht. Dann vergebe ich, damit ich vergessen kann. Aber das ist nicht Vergebung. Das wird keine Heilung bringen. Das wird keine Herzensveränderung bringen. Da wird nicht das Ich rausgerissen aus dem Herzen. Die Lüge wird nicht verbannt, sondern sie wird gestärkt. Und die Krankheit hört nicht auf. Erst dann, wenn ich verstanden habe die Wahrheit, wenn ich weiß, wem wurde was angetan, wenn ich weiß, wie Gott das Problem gelöst hat und wie ich durch seine Lösung alle meine Probleme lösen kann, dann wird Vergebung kein Problem mehr sein für uns Menschen, weil die Veränderung ist in unserem Herzen passiert. Wir sind nicht die Geschädigten. Wir sind Gottes Kinder. Und als Gottes Kinder ist Gott geschädigt worden an uns durch das, was andere getan haben. Aber das, was andere getan haben, haben sie sich selbst angetan, weil sie stehen dadurch in Gottes Schuld. Und deshalb ist Vergebung eine Tat der Barmherzigkeit. Nicht gegenüber sich selbst, sondern gegenüber dem Menschen, der sich so in die Schuld Gottes gebracht hat. So eine Vergebung ist nicht möglich menschlich. So eine Vergebung ist nur möglich, wenn das Ich gekreuzigt ist. So eine Vergebung ist nur dann möglich, wenn das Auge und der Arm ausgerissen sind. Wenn das Böse aus uns entfernt ist, dann können wir das so in unserem Herzen denken. Deshalb müssen wir zu Gott gehen, ihn bitten, ihn mit ihm ringen, bis diese Sicht der Dinge in unserem Innersten ist und wir jeden Menschen sehen können als Schuldner Gottes, nicht als unsere eigenen. Und dass wir mit jedem Menschen so umgehen wie mit einem Sohn und einer Tochter Gottes, und nicht mit jemandem, der unter uns ist, den wir knechten sollen. Damit lösen wir alle unsere Schwierigkeiten. Amen.